Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio jetzt unsere Gäste von Tidal, Julian, Patrick, Christian und Boris. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi,
grüß dich. Hallo.
Lange hat man nichts von euch gehört und jetzt auf einen Schlag gibt es wieder eine Reunion oder ein Reunion-Konzert. Was hat euch dazu bewogen?
Ja, wir haben uns 2005 tatsächlich aufgelöst, nach 6 Jahren intensiven Musik machen und Touren und allem, was dazugehört. Wir sind dann auseinandergezogen ein bisschen und dann haben wir es irgendwann einfach beendet. Und ja, trotzdem ist die Musik immer so ein bisschen am Leben geblieben und über die Jahre konnte das vielleicht auch so ein bisschen wachsen, der Wunsch in allen, doch nochmal vielleicht auf die Bühne zu stehen, zu schauen, ob diese Intensität noch da ist, ob wir das nochmal bringen können sozusagen. Wir haben uns irgendwie zusammengerauft und uns in den Proberaum gestellt und gemerkt, da ist noch Feuer da. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Konzert.
Wer hat den Anstoß gegeben? Irgendjemand muss es doch immer auf den Weg bringen, oder?
Ja.
Was war die Initialzündung? Eigentlich
kam es durch einen Fabian, der hat ein paar Jungs vom Apple-Haus kennengelernt, die jetzt eben die Generation sind, wo wir damals waren, so in den 20ern, sag ich mal. Und die fanden das irgendwie ziemlich gut und haben gemeint, ob wir nicht damals spielen. Und Fabian hat Christian dann Bescheid gegeben und so kam das dann ins Rollen, dass wir noch gefragt sind sozusagen.
Quasi ein Anstoß von außen, der Fabian, der heute nicht da ist.
Genau.
Ja, dann
er tanzt auf einer anderen Hochzeit halt, ja.
Ja, da kam dann eben der Wunsch an euch herangetragen, mal wieder was zu machen. Und dann, was war dann Schritt für Schritt? Dann habt ihr euch sofort wieder in den Proberaum gestellt. Hat man ja auch keinen gemeinsamen mehr. Oder wie lief das
Fabian,
dann ab?
Fabian hat mit einer anderen Band, wo gerade aktiv ist, einen ziemlich guten Proberaum. Und da hat er kurz angefragt und dann war das irgendwie klar, da können wir rein, jetzt für die 2-3 Proben. Ja. Und so war das dann auch. Jetzt hatten wir 2 intensive Probetage. Stimme ist immer noch ein bisschen am Arsch. Ja, genau. Und ja, jetzt machen wir kurz vorm Konzert nochmal eine kleine Probe und dann lassen wir es krachen am Samstag im Apple-Haus.
Ja, wie ist die Stimmung? Wie ist der Eindruck von euch? Habt ihr das noch drauf?
Ja, verdammt gut. Funktioniert
noch gut.
So. Woran macht man das fest?
Es ist sehr verblüffend, wenn man so lange nicht mehr zusammen gespielt hat, wie gut die Songs teilweise noch sitzen. Ja, also die Abläufe, die einzelnen Töne. Es ist fast so, als wären nie auseinander gewesen oder wenn dann nur sehr kurz. Ja, aber diese Songs, wir haben sie ein paar hundert Mal live aufgeführt im Laufe unserer Bandzeit und es ist verblüffend, dass wir uns nicht viel, viel öfters verspielen eigentlich und so. Ne? Also es ist immer noch recht viel da geblieben aus der Zeit.
Geht es allen so?
Ja, ich war auch positiv überrascht, muss ich echt sagen. Ich fand sogar, dass wir jeder noch irgendwie ein bisschen durch die Jahre Reife, kann man vielleicht sagen, man vielleicht sogar noch einen draufsetzen kann. Also ich fand es echt frisch. Ja.
Wie ist es so, nach so langer Zeit dann die alten Songs auch wieder zu spielen? Schwelgt man da dann in Sentimentalität?
Ja.
Ja, man muss sagen, also die Songs, die sind, die Musik von Tidal, wer sich ein bisschen damit befasst hat, ist schon tiefgründig, ja. Das ist auch jetzt nicht Musik, die so ganz schnell ins Ohr geht, ja. Und ebenso ist es mit den Texten, aber da ist auf jeden Fall eine gewisse Tiefe da und kommt natürlich alles aus einer gewissen Zeit. Mit Erlebnissen ist das verbunden, ne? Boris als Haupttexter.
Mhm.
Da ist sicher nochmal intensiv, da auch nochmal reinzugehen in die Vergangenheit, da nochmal zu wühlen in dem eigenen Seelenleben. Damals.
Ja, ist schon. Also man ist dann verblüfft irgendwie, was man damals scheinbar schon irgendwie gewusst hat oder gespürt hat. Und macht Spaß, das nochmal wirklich so ins Heut zu holen.
Wenn du das jetzt nochmal so anhörst und anguckst, was du da eben an Texten auch geschrieben hast.
Ich war meiner Zeit immer voraus. Von dem her, bis ich geblickt habe, was da bei mir los ist, sind immer ein paar Jahre vergangen. Also so langsam komme ich dazu, dann die Sachen zu verstehen, die ich da geschrieben habe.
Wovon hast du dich da leiten lassen dann immer?
Ah, einfach Intuition, den Mut, sich da der inneren Welt zu stellen, ohne es zu deuten. Und so sind ganz viele Texte auch eigentlich entstanden. Weil das war für mich ein Anspruch irgendwie. Mein Credo war damals irgendwie nackt sein. Also, ja.
Hosen runterlassen.
Sozusagen, genau.
Aber bei der Singart sind die Texte ja eh nicht so richtig verständlich, oder?
Ja, teilweise. Aber die meisten also entweder man kann es nachlesen im Booklet und ganz viele Leute, die uns dann live sehen oder so, die kennen natürlich dann auch die Texte. Und
ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Hürde, die einfach da ist, und der sich wirklich dafür interessiert, der muss dann, sagen wir mal, dahinter schauen und dann sich auch wirklich damit befassen, die Texte dann anschauen. Also in den Platten und in den CDs sind die Texte immer auch abgedruckt. Und das haben die Leute schon auch gemacht. Aber Tidal, es ist für mich auch immer so mit so ein bisschen Hürden verbunden. Also es ist nichts, was einem zuläuft, zuspringt so einfach. So haben wir es jetzt auch gemerkt, die Organisation. Wir leben alle in verschiedenen Städten, weit weg voneinander. Und das alles zu organisieren, die Proben, die Termine, das war eine ganz schöne Tour de Force sozusagen. Und so war das bei Tidal eigentlich immer, auch mit den Touren. Es war viel Kampf und viel... Ja, man musste sich durch vieles durchkämpfen, um dann sozusagen die Rosen zu ernten. Und dann war das aber auch umso befriedigender, dieses Gefühl dann auch. Ne? Also man hat wirklich was dafür tun müssen. Und ist dann auch, ja, das gibt dann entsprechende Euphorie dann auch zurück. Ja.
Auch jetzt noch fließt das Adrenalin und die Endorphine.
Auf jeden Fall.
Vorfreude ist da. Habt ihr euch was Besonderes überlegt auch?
Ja, ich glaube, es gibt schon einige Überraschungen an dem Abend. Also ich glaube, dass wer zu uns kommt, ins Applehaus kommt am Samstag, am 28., der wird es nicht bereuen, wenn nicht kommt, ist selber schuld. Also es wird
vor allem, weil es jetzt nochmal eine einmalige Sache ist. Ja. Und ja, ich glaube, es lohnt sich auch. Ja.
Also es ist wirklich so, dass einige Leute zu uns gesagt haben, ja, schade, dass wir euch nie sehen konnten damals. Das sind Leute, die jetzt vielleicht 20 sind. Wir haben unser erstes Konzert in Tübingen im Applehaus im April 2000 gespielt, mit Malmarker damals. Das hat 4 Mark Eintritt gekostet, das weiß ich noch. Da sind die halt vielleicht 5-6 Jahre alt gewesen. Ne? Muss man sich denken. Dann sind sie irgendwann auf die Musik gekommen. Und ja, jetzt haben die auch nochmal die Möglichkeit, sich das anzuhören. Und wir glauben tatsächlich, dass wir eine deutliche Schippe noch drauflegen können im Vergleich zu damals. Die Musik damals war natürlich sehr ungestüm und auch von so einem jugendlichen Drive geprägt und so einer gewissen Energie, die man hat in dem Alter. Und das war auch so meine Sorge, ob wir das überhaupt wieder als gesättigte Anfang- und Mit-30er noch überhaupt nochmal hinbringen. Aber es ist tatsächlich noch eine Schippe draufgekommen, eine Schippe Erfahrung vielleicht. Ja? Jeder ist an seinem Instrument besser geworden. Man hat in anderen Bands gespielt und viele andere Konzerte gespielt. Und doch war immer Tidal so im Hinterkopf. Und es war einfach immer was Einzigartiges, was man auch nicht mit anderen Bands mehr hinkriegt, dieses Gefühl, diese Ekstase auf der Bühne. Und das ist noch da. Und das ist auch das, was uns bestärkt hat, dann auch zu sagen, wir machen das jetzt. Und wir haben ein total gutes Gefühl dabei.
Ist es wirklich endgültig, dass es eine einmalige Sache ist?
Gute Frage. Man weiß nie genau, aber erstmal ist so geplant.
Sozusagen momentan vorübergehend erstmal endgültig.
Genau. Also wenn dann MTV anfragt für eine Unplugged-Scheibe, müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen, aber bis dahin erstmal nur das Konzertleer.
Das war das Stichwort Unplugged, weil ihr habt euch ja jetzt auch extra was drauf geschafft noch hier für die Radiosession heute, für das Interview, weil auf der Bühne spielt ihr ja elektrisch verstärkt und so weiter, und hier habt ihr jetzt ein paar Songs. War das aufwendig, das auch akustisch umzusetzen?
10 Minuten in die Küche vom Christian.
Ja. Hat irgendwie funktioniert. Wir haben so nie Unplugged gespielt, diese Songs, und jetzt vorher um 10 haben wir uns getroffen. In Rottenburg bei mir, bei meinen Eltern zu Hause, und haben es kurz probiert und es hat gepasst.
Nachbarn haben sich nicht beschwert.
Genau.
Ja. Da kann man wirklich überall spielen damit dann. Genau. Ja. Also, dann würde ich sagen, ihr packt schnappt eure Instrumente. Cajon ist dabei. Der Bass als einziger verstärkt. Und dann die akustische Gitarre. Wir haben 2 Songs im Verlauf der Stunde. Tidal heute live und einmalig im Studio der Wüstenwelle und am 28. Dezember dann im Applehaus auf der Bühne. Here we go. Stimmgeräusche sind auch mal schön im Hintergrund. After years
social struggle we've come to realize that we haven't changed anything. Anything changed us. Anything changed us. Anything's changed us. We knew the world was fake as things, but we didn't know that we were told. But we didn't know that we were told. But we didn't know that we were told.
Watching the virus of restlessness infect our minds, makes us smile and gives us new breath. But watching the virus of restlessness infect our minds, makes us smile and gives us new breath. Nicest flowers,
they grow out of shit because
sometimes the nicest flowers
grow out of shit
because. The nicest flowers
grow out of shape
because sometimes the nicest flowers
they grow out of shape.
Out of shit.
The nicest flowers
grow out of shit.
Nicest flowers
grow out of shit.
The nicest flowers grow out of shit.
Tidal, live hier bei uns im Lokalmagazin. The nicest flowers grow out of shit. Ist das so eure Erkenntnis?
Ja, ganz oft so. Eigentlich immer dann, wenn man denkt, jetzt ist irgendwie, jetzt ist alles am Arsch, dann geht eine Türe auf. Und ich glaube, das ist, ja, nicht nur, dass es... glaube ich, den meisten Menschen irgendwann oder ganz oft in ihrem Leben so geht, ist, ja, die Erfahrung haben wir eben auch gemacht und eben auch als Band zusammen, wie Christian vorher gesagt hat, einfach diese Hindernisse zu überwinden und auch, wenn es mal irgendwie nicht so läuft, irgendwie da Kraft rauszuschöpfen.
Wie kriegt man sowas hin, dass man nicht aufgibt und sagt, Flinte ins Korn, ich löse die Band jetzt auf, sondern dass man dann weitermacht? Und wie habt ihr Krisenbewältigung betrieben?
Ja, wir hatten keine Wahl. Es war einfach, das hat einfach in dem Kollektiv hat es gepasst und wir mussten das auch irgendwie so lösen und nur so ging es irgendwie.
Also bis es dann irgendwann immer, nicht mehr ging.
Ja, bis es irgendwann nicht mehr. Ja, aber so kann man es, noch nicht mal so kann man sagen.
Was waren dann die Gründe bei euch für die Auflösung?
Ja, ich glaube, das war eine Zeit, wo jeder einfach so individuell so ein bisschen mehr seinen Weg gehen musste und auch suchen musste, wo es ihn hinzieht, was jeder will. Und da sind einfach die Meinungen sind dann doch zu weit auseinandergegangen. Also es war dann irgendwann nicht mehr zu packen, der Spagat, würde ich mal sagen.
Ja, zudem war das so, wir haben angefangen als Hardcore-Band eigentlich und auch in der Szene so ein bisschen und von der Szene auch profitiert. Wir haben da Touren in Südamerika unter anderem gemacht, in Europa ganz viel und von diesem Hardcore-Punk-Netzwerk eben profitiert. Wir sind aber einfach irgendwie rausgewachsen, sowohl musikalisch als auch menschlich hat man einfach gemerkt, wir passen da nicht mehr so ganz rein. Wir sind ein bisschen anders drauf. Und also war es zum Beispiel Moment, unsere zweite Platte, die hat ziemlichen Erfolg gehabt. Ja, also sowohl hier als auch jetzt zum Beispiel in den USA, in vielen Ländern. Und dann kam eben Abraxas, unsere dritte LP, das, was schon so ein großer Brocken dann auf einmal war. Das war schwer verdaulich und man hat so gemerkt, vielen Leuten fordert es zu viel ab. Das heißt, dass wir dann einfach auch ein bisschen schwerer auch dann hatten mit der Zeit, an die Leute ranzukommen. Und dann war so die Frage, du erreichst die Szene nicht mehr, was machst du dann? Was ist der nächste Schritt als Band? Kannst du den Mainstream, sagen wir mal, erreichen? Und das war halt auch damals einfach nicht drin. Wir hatten nicht die Ressourcen und die Connections, die du da brauchst als Band. Und so war dann halt auch so ein bisschen einfach das Gefühl da, dass es viel Arbeit kostet und wenig zurückkommt dann letzten Endes. Und dann war es einfach irgendwann so, dass wir auch gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr so richtig für uns und es kommt nicht mehr das zurück und diese Euphorie, die wir teilweise auch geschaffen haben mit der Musik, das wurde dann weniger und ja, dann haben wir irgendwann gesagt, Jungs, wir hängen es an den Nagel. Und es war aber trotzdem so, dass uns allen das einfach in guter Erinnerung blieb, ja? Die guten Momente. Die Momente teilweise auf der Bühne, wo man wirklich gemerkt hat, du schaffst im Raum so eine Spannung, so eine Atmosphäre, das ist einfach einzigartig. Das hat auch, wie ich schon vorher gesagt habe, in der Form keiner von uns in seinem Leben mehr auf anderen Ebenen hingekriegt. Man hat sicher andere tolle Sachen geschafft. Wir sind Väter teilweise geworden und so. Da gibt es ganz super Sachen, auch beruflich oder so. Hobbys, auch andere Musikrichtungen, die man dann so gemacht hat. Da gibt es auch viele tolle Gefühle, die man dadurch geschaffen hat. Aber dieses spezielle Titelgefühl, das ist schon einzigartig. Und das hat uns immer so ein bisschen so ein Loch hinterlassen. Und das wollen wir jetzt wieder mal ein bisschen auffüllen.
Da ist es wieder da. Wolltet ihr es damals eigentlich gerne? Wolltet ihr durchstarten? Hattet ihr das Gefühl, ihr wollt Erfolg auch auf kommerzieller Ebene haben? Oder wie ist da?
Also ich habe eigentlich zu der Zeit gedacht, dass es möglich ist und dass man das machen kann. Aber es war auch ein bisschen naiv, weil ich sag mal, die Musik war schon hochkonfrontativ. Also es ist nicht was man irgendwie Sonntagmorgen zum Frühstück laufen lässt, sondern es ist was, wo man irgendwie durchgehen muss. Es ist so ein bisschen wie so ein Jazzpart von Pharoah Sanders. Man muss da kurz durch und dranbleiben, bevor dann so das Happy End und die Auflösung kommt. Und das ist irgendwie, da haben die meisten Leute einfach irgendwie nicht so richtig Lust gehabt und ich weiß nicht, wir vielleicht auch nicht unbedingt bis zum Letzten da.
Also wie weit wärt ihr gegangen auch mit Kompromissen?
Ja, eben nicht weit, das war ja irgendwie das Ding, weil wir gesagt haben, die Musik ist selber so, die ist so ehrlich, die entspringt so wenig irgendeinem Dogma. Das ist auch das, was uns die Leute immer attestieren, die sagen, hey, so hört sich niemand an, das gibt niemand, der den Sound macht. Und sich da zu verbiegen geht gar nicht. Also dann ist die ganze Message plötzlich weg und Also die Musik war die Message. Und
ja, die Frage hat sich auch nicht so wirklich gestellt nach Kompromissen, weil das einfach auch nie eine Option wirklich war. Aber es war eben, wie ich schon vorher gesagt habe, einfach dieses Problem, dass wir da in der Szene eben nicht mehr so die Bedürfnisse erfüllt haben. Und dann fragst du dich natürlich, du willst ja auch nicht dauernd vor 5 Leuten spielen Konzerte, ja, und dann fragst du dich, für wen du spielst. Ja? Und natürlich ist es, also ich finde auch die Exklusivität nicht toll, irgendwie, dass man sagt, wir wollen nur für bestimmte Leute spielen. Klar wollen wir mit unserer Musik, wollten wir auch möglichst viele Leute erreichen. Aber wie Boris schon sagt, die Musik ist strukturell auch einfach nicht kompatibel mit dem, was viele Leute kennen. Das, wenn man sich so einen Song anguckt, ist das, man kann sagen, wie so ein Trip. Ja? Der Song fängt mit einem Part an und endet ganz woanders. Also wir wiederholen fast keine Parts eigentlich. Die bauen sich so auf, die Songs, ja, entwickeln sich, wandern durch Täler und über Berge und so und kommen, irgendwo wird man dann wieder rausgeschmissen und ist dann total perplex teilweise. Also der sich damit befasst und der sich darauf einlässt, der hat eine tolle Achterbahnfahrt sozusagen.
Ja, der hat ein tolles Erlebnis, würde ich auch sagen.
War das immer so ein gemeinsamer Prozess oder wie sind diese Achterbahnfahrten denn entstanden? Songwriting bei euch, Text und Musik?
Ja, ich glaube, Songwriting war viel auch einfach zu, das waren bestimmte Zeiten, die das mitgebracht hat. Das waren Fragen in einem selber und was man halt irgendwie so macht. Man projiziert es irgendwie so und findet dann dafür Worte und Bilder und, oder, ja. Und wie gesagt, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Man versteht es ja oft gar nicht so richtig selber, woher das dann irgendwie auch kommt. Also ich war zum Beispiel, ich konnte als Texter sozusagen, ich konnte nicht irgendwie sagen, jetzt habe ich irgendwie einen Mittag Zeit, jetzt mache ich einen Text. Ich war immer 100% auf die Inspiration angewiesen. Und das war auch, dem habe ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt. Also um die Sache authentisch zu belassen. Und das waren, ja, ich sag mal, mit jedem Jahr oder mit jeder Phase, mit jedem Lebensabschnitt hat sich das natürlich irgendwie gewandelt und hing natürlich immer mit dem zusammen. Und das ist dann so eine Mischung zwischen einem individuellen und einem Gruppenprozess, weil klar, du lebst dein Leben, machst deine Erfahrungen und so, aber du kommst dann auch immer wieder zusammen, dann ist wieder Proberaum, dann ist wieder Konzert, dann ist wieder Aufnahme und dann gibt es ja auch immer wieder so einen Abgleich. Also es ist schon im Prinzip nichts anderes wie eine Beziehung, also mit einer Frau.
Ja, gerade solche Songs, die so hochkomplex sind, nicht nach dem Schema F funktionieren, ne, mit hier Strophe 1, Refrain, Strophe 2, das ist halt, das stelle ich mir sehr schwierig vor, sowas auch ja, zu etablieren aus solche Prozesse, ohne dass dann jemand abgehängt wird vielleicht.
Also es war auf jeden Fall immer toll, es war richtig Arbeit auch im Proberaum, ne? Und man hat da teilweise Stunden im Proberaum verbracht und kam raus und hat sich echt so gefühlt, man hat was geschafft. Ne? Also das ist oft so gewesen, man hatte Parts, Boris hat Gitarrenparts oder ich Gitarrenparts oder Fabe auch. Die bringt man dann zusammen in den Proberaum und dann guckt man, wie man sie zusammenbauen kann. Also, weil das tolle Parts alles waren und man wollte dann die Parts nicht wegschmeißen und sich nicht damit begnügen, aus 2 Parts einen Song zu machen, sondern hat es dann versucht, alles unter den Hut zu bringen. Dann hat man probiert, ja, wie bringen wir jetzt die zusammen, wie kann man die Übergänge bauen und bis es halt gepasst hat. Ja? Und das heißt, jeder bringt sich irgendwie mit ein, jeder macht Vorschläge. Das war schon ein tolles gemeinsames Arbeiten.
Ja, ja.
Genau, und ein intensives Arbeiten. Ja. Und dann, dann ist man dann irgendwann immer ins Studio gegangen. Da hat sich dann im Studio noch an den Songs was getan? Weniger, oder?
Wenig. Nee, also ich denke, meistens hatten wir in Proben die Songs, jemand kam mit der Idee, mit dem Song und wir haben das dann zusammen als Band im Endeffekt noch ausgearbeitet und arrangiert. Da ist auch von Fabian von musikalischer Seite, von der Rhythmusgitarre her, meistens noch viel, auch technisch viel noch gekommen, was sehr das Ganze noch ein bisschen fundiert hat. Und für mich als Schlagzeuger war es immer eine gewisse Herausforderung, was mich auch immer bei Tidal gereizt hat, eben diese, nicht dieses zum Beispiel ein Rock'n'Roll-Schema stur durchzuspielen und das ganz eingängig zu halten, sondern fast schon orchestral eigentlich zu arbeiten, mit vielen verschiedenen widersprüchlichen, gegensätzlichen Tempi-Parts, sehr dynamisch auch, ne? Immer sehr, sehr chaotisch, also es war immer schwierig, da auch die Kontrolle ein bisschen zu behalten über den Haufen, dass sie dann noch alle zusammenspielen im Endeffekt. Und aber wir haben es dann immer irgendwie hingekriegt, auch wenn wir es nie ausnotiert haben oder so. Diese Struktur hat sich dann doch in den Proben dann verfestigt und ich finde es auch beeindruckend, dass nach Jahren noch sitzt, dass also teilweise recht komplexe Songs immer noch die Abläufe recht gut sitzen, bis auf ein paar Dingern, wo es mal hakt. Ja, aber ich denke, es war immer eine schöne Herausforderung in den Proben, die Songs mit mit den Jungs dann zu arrangieren und zu machen und so auch im Studio dann so umzusetzen, das war immer wieder eine Herausforderung.
Klingt so, als ob hier wirklich jeder da seine Freiheiten oder auch seine sich selbst verwirklichen konnte an seinem Instrument. Wie ist das für dich als Basser gewesen?
Naja, ich musste einerseits mich der Rhythmussektion ein bisschen unterordnen. Da gucken, dass Bass und Schlagzeug eben gut zusammen harmonieren. Und gleichzeitig auch gucken, dass ich mit dem Rest harmoniere. Ja.
Aber war Arbeit. Und du hast geschafft, eine ganz eigene Farbe reinzubringen. Und das ist auch irgendwie das Gute dran. Ja.
Ihr hattet ja schon auch eben, ihr habt ein paar Alben rausgebracht, ihr hattet eine Szene, die ihr euch unterstützt habt und habt Erfolge allein dadurch, dass ihr durch die Welt getourt seid. Wo seid ihr denn überall gewesen mit Tidal? Vorhin kam schon raus, Südamerika.
Also in Europa eigentlich fast überall.
Frankreich, Spanien, Portugal.
Mal aufzählen, oder?
Ja. Kroatien.
Ja, genau, Kroatien, das war unsere erste Tour, das war total toll. Da haben wir im Apple-Haus oder irgendwo gespielt und da kam ein Kroate, der aber hier gewohnt hat, weiß nicht, vielleicht wohnt er immer noch hier, der hat gesagt, Jungs, wollt ihr in Kroatien touren? Und wir so, klar, so ein 20 Jahre alt und so. Dann sind wir in Boris sein Auto, in seinem PKW, irgendwie vollgepackt, nach Kroatien runtergefahren.
5-Sitzer Toyota, ich habe vorher zu Patrick gesagt, das ist mir immer noch ein Rätsel, wie wir das gemacht haben, da alles reingepackt.
Es gab den Plan für den Kofferraum, wie alles.
Ja.
Genau.
Aber das Stück müssen, für sonst hat es nicht gepasst.
Und dann sind wir dann nach Kroatien gefahren. Das muss ich sagen, 2000 war das, glaube ich. 5 Jahre so nach dem Bürgerkrieg oder ja, gerade mal. Und da waren wir teilweise dann auch, zum Beispiel in Sisak waren wir da. Das war so ein Ort, da war es, glaube ich, so mehr oder weniger das erste Konzert. Auf jeden Fall von einer ausländischen Band nach dem Bürgerkrieg. Und da haben wir in so einer Turnhalle gespielt. Und das waren dann so Schüler und so, die da waren. Die sind völlig hohl gedreht. Das war für die total. Da hast du gemerkt, dass da so eine Spannung einfach noch da ist in so einem Land. Und für uns war das, da ist man dran gewachsen an so einer Erfahrung natürlich. Wenn du als 20-Jähriger in so ein Land kommst und das irgendwie jetzt vielleicht auch nicht explizit alles mitkriegst, aber schon so eine Spannung spürst und dann mit deiner Musik auch den Leuten was geben kannst, das ist ein tolles Gefühl. Und das hat uns geprägt, würde ich sagen, eindeutig. Mhm. Weil für uns war die Band so aus Rottenburg, Fabi aus Mössing. Da ist so, da gehst du in den Fußballverein, ja, oder du hängst am Marktplatz rum oder gehst in den Disco und guckst, dass du ein gescheites tiefer gelegtes Auto hast oder so, gell? Und für uns war das aber, ja, wir haben uns da alle nicht so richtig drin wiedergefunden. Und dann kam eben die Musik. Ich habe mit Julian früh angefangen, bei ihm im Keller so ein bisschen zu spielen und verschiedene Bands gehabt. Irgendwann kam dann der Boris. Cover,
alte Klassiker, 90er Bands, so, ja, oder haben wir gespielt. Auch also Rockzeugs und dein eigenes Material auch, ja.
Dann kam der Boris
auch auf den Auftritte gehabt schon, ja? Und so. Geburtstagsfeiern von Freunden, angefangen zu spielen. Und da die Leute aus den Zimmern den Partysäle leer gespielt.
Ja, dann kam Boris auf den Hardcore-Film irgendwann und dann habe ich gesagt, wir wollen eine Hardcore-Band machen. Und dann haben wir das gemacht. Und natürlich fängt man am Anfang an, hat man Vorbilder als Bands, die versucht man halt auch so zu klingen und so. Und irgendwann hat sich dann aber was Eigenes daraus entwickelt. Und jetzt, um zurückzukommen zu der Tour, also Kroatien, Slowenien war das, da haben wir uns einen Bus gekauft, einen alten. Julian hat den irgendwie flott gemacht, so einen alten 207er Daimler Diesel.
Und dann, 82.
Genau, sind wir Frankreich, Spanien, Portugal runter. Dann waren wir auch, wo waren wir noch? In Dänemark haben wir. Und irgendwann kam dann eben, ein Freund von uns war in Südamerika auf Reisen, auch Hardcore-Szene, hat da auch Leute kennengelernt. Und dann haben wir ihn gefragt, sag mal, wie sieht's da aus? Wir würden da vielleicht mal gern spielen und so. Und der hatte eben die Kontakte dann hergestellt und. Damals war dann auch die Moment, die Erfolgsplatte, sage ich jetzt mal, draußen und dadurch war auch ein Interesse da und die haben dann für uns eine Tour auf die Beine gestellt und das war halt auch eine krasse Erfahrung einfach. Aber es war andererseits auch so eine 3-4-wöchige Tour mit ganz langen Reisepassagen, weil Südamerika ist nicht so wie man in Deutschland ein paar Stunden, sondern du fährst dann einen Tag von Show zu Show und das war dann oft in Reisebussen, weil das irgendwie sonst nicht rentabel gewesen wäre. Und irgendwann kotzt man sich auch an, ja, geht man sich auf den Sack einfach mit 5 Leute.
Ja, und Copacabana bei 16 Grad und Regen, das ist eigentlich auch scheiße.
Ist nicht so toll. Ja, ja, oder bist wo es toll ist und musst aber dann gleich weg am nächsten Tag. Und da kamen dann auch so einfach die negativen Seiten dann irgendwann auch zum Vorschein, dass man auf Tour diesen Alltag irgendwie meistern muss. Ja. Und das ist natürlich dann auch immer so ein Ding, so eine Hürde, die man überwinden muss. Und wenn das dann am Ende immer mehr wird, dann sozusagen diese euphorischen, die tollen Momente immer weniger werden oder das nicht mehr wettmachen können, dann ist dann auch irgendwann ein Punkt erreicht, wo du dann sagst, ja,
Dann spielt man irgendwann jedes Jahr ein Jubiläumskonzert oder so.
Hm? Vielleicht, ja.
So könnte, ja. Das könnte bei rauskommen. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Song. Title hier im Lokalmagazin mit ihren Instrumenten Unplugged. Heute Unplugged, dann am Samstag, dem 28. Dezember, Plugged In im Äpplehaus.
Hangover Hearts. If you go without saying it, but don't go without listening. Once we've lost what we wanted, well, we tend to ignore that. A new life starts every morning.
Live hier im Lokalmagazin und demnächst live im Äpplehaus beim großen Reunion-Konzert am 28. Dezember. Nach so langer Zeit Pause seid ihr alle wieder jetzt in der Region zurück, weil ihr daher stammt. Wo hat es euch eigentlich hin verschlagen? Wo steckt ihr inzwischen? Was habt ihr? Was waren eure musikalischen Projekte auch in der Zwischenzeit?
Muss man vielleicht erstmal anfangen mit der Zeit, nachdem Tidal sich aufgelöst hat, weil dann sind wir, glaube ich, ziemlich weit weggeschleudert alle worden. So. Julian, du gingst nach Indonesien.
Ja, ich war dann auch weiterhin in Süddeutschland, habe dort studiert und dann auch dann über mehr oder weniger Jobs gehabt, dann auch im Ausland gearbeitet, war dann über 3 Jahre dann auch regelmäßig im Ausland. Und in der Zeit in Heidelberg hatte ich dann ab und zu auch noch andere Projekte im Laufen. Mit den Surfer Girls zum Beispiel haben wir so diese Surfrock-Geschichten wieder belebt. Amerikanischen Rock'n'Roll, instrumental. Viele kennen das vielleicht von Soundtracks, von Pulp Fiction, solche Geschichten haben wir da gespielt. Und auch dort teilweise mit Kommilitonen noch andere Bands gehabt, auch mit alten Bekannten wieder, mit dem Paddy, der dann auch in Heidelberg war eine Zeit lang, immer wieder mal Kontakt gehabt und gespielt. Und ja, also es war immer musikalisch noch was zugange, auf jeden Fall in allen möglichen Richtungen. Und es ist schön auch jetzt dann wieder zurückzukommen und zu sehen, dass noch was da ist und dass man sich jederzeit wieder treffen kann eigentlich und mal wieder zusammenspielt.
Ja, selbst das Jammen war irgendwie ganz frisch.
Ja, da könnten vielleicht auch mal was draus machen irgendwann noch, wer weiß. Ne? Wenn
selbst der Fabian, ja. Man glaubt's nicht, Fabian jammt über Reggae-Beats an der Gitarre.
Ja, man muss sagen, der KGB Renderings, hier ganz straighter Punkrocker ist ja der Fabian eigentlich geworden.
Ja.
Und das war natürlich auch so eine Sache, ne? Musikalisch haben wir uns ein bisschen auseinanderentwickelt. Boris ist auch mehr in die Richtung gegangen, wo er sich auch viel für so Jazz und so Sachen interessiert hat, während jetzt zum Beispiel der Fabian dann mehr so Richtung Punkrock, Richtung rockige Sachen sich entwickelt hat, genau. Und naja, aber doch kommt man noch zusammen. Also das hat wirklich, mich hat es auch sehr überrascht. Ja. Genau, also Indonesien, dann Paddy, du warst in Guatemala. Ne?
Hast du in Indonesien auch Musik gemacht?
Teils, ja. Bei Gelegenheit, dort gibt es auch viele Leute, die in Bars dann spielen und teilweise auch jammen, und da habe ich mich auch gerne mal ins Schlagzeug gesetzt und meistens auch viele Kontakte geknüpft dann wieder, also Musiker dann dort kennengelernt, und viele Leute behaupten mir, Musiker würden eine gemeinsame Sprache sprechen, egal in welchem Land und auf welchem Platz der Welt. Das ist so ein unausgesprochenes Einverständnis, herrscht einfach so. Und da ist vielleicht was dran, ja. Also ich habe es über meine Eigenschaft, Musiker zu sein, im Endeffekt immer wieder viele Freundschaften geschlossen unterwegs und Zugang gefunden zu Leuten. Und eigentlich eine sehr schöne Sache, so. Fast ein bisschen wie so eine Versicherung, dass man immer, egal wo man ist, Kontakt findet und Kontakt knüpft und Freunde findet. Ja.
Aber du warst wegen Job in Indonesien oder bist du
genau, da gereist? Genau, ja, das war beruflich, ja.
Was hast du da gemacht?
Da ging es um die Katastrophenhilfe. So gesehen die Wohlfahrtsindustrie, wenn man so will. Und da für die Uni eine Studie gemacht über den Tsunami 2004, über die Wiederaufbauaktivitäten.
Und was ist rausgekommen?
Das im Endeffekt jetzt mittlerweile nach der sehr schlimmen, bedauerlichen Katastrophe haben viele Leute doch dann gesagt, es ist im Endeffekt nach der Katastrophe besser, als es vorher war. Also es wurde wieder aufgebaut, und dadurch hat sich die Situation vorübergehend erstmal sehr gebessert in dieser Region, und viele stehen besser da als vorher. Wobei sich diese Leute dort jetzt die Frage stellen, wie sie diese Verbesserung halten können. Ne? Also viele haben Angst, dass jetzt über die Jahre, wenn die ganzen Hilfsorganisationen jetzt wieder abgezogen sind, dass es alles wieder zurückfällt in die Zeit, wie es vor der Katastrophe auch war, weil sie das eben selbst aus eigener Kraft nicht halten können, diese Hilfe, die dort angekommen ist. Und es war auch einer von den Hypothesen, die ich dort im Feld im Endeffekt entwickelt habe, dann mit den ganzen Leuten auch von den Hilfsorganisationen, die ich dort interviewt habe, dass eben, und auch mit den Betroffenen von der Hilfe, also mit den Hilfsempfängern, dass man viele Sachen eben auch nachhaltiger hätte machen können. Das ist ein abgedroschenes Wort, aber nach wie vor aktuell im Endeffekt für die Leute dort.
Ja. Klar.
Gibt es ganz viele Beispiele dafür, ganz banale Beispiele teilweise, dass für die Schulen, die dort zerstört worden sind, dass Möbel gespendet worden sind, ne? Anstatt dass sie da auf der Insel eine Möbelfabrik gebaut hätten, wo die Leute dann selbst ihre Möbel herstellen können. Aber so werden sie immer abhängig bleiben, und natürlich auch das Geschäft und das Geld ging woanders hin, in andere Möbelfabriken, die es eben schon gab. Ne? Und es ist immer schwierig, da rum zu kritisieren. Also viele Leute dürften sich da ganz arg ins Bein gepinkelt fühlen, aber es ist, man könnte drüber nachdenken, wie man es macht manchmal. Ja?
Spannende Erfahrung.
Ja, aber das ist ein anderes Thema, will ich es auch schön mal die Gelegenheit zu haben, das anzusprechen. Ja?
Zurück zur Musik. Ja,
zurück zur Musik.
Zu euren Projekten nach Tidal. Wir waren bei dir schon, Patrick.
Ich habe mit dem Julian zusammen dann, wie gesagt, eine Zeit lang noch so 60s-Covers gespielt. Und dann, dadurch, dass ich auch selber viel im Ausland unterwegs war, habe ich dann eher eine Zeit lang gar nicht so viel Musik gemacht. Also es war natürlich schon immer, eine Gitarre hat man trotzdem immer wieder gerne in die Hand genommen, aber so jetzt wirklich, dass man an Projekten mit irgendwelchen Leuten zusammengearbeitet hätte, das gab es jetzt bei mir gar nicht so viel. Bis mich der Chris letztes Jahr angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, bei seinem momentanen Projekt da bei 2 Konzerten mitzuspielen. So, davor hatte ich eigentlich wirklich lang gar nicht wirklich in irgendwelchen Bands oder sowas gespielt.
War es ein bisschen raus.
Ja.
Und was ist das jetzt für ein Projekt?
Ja, genau, da kann ich direkt übernehmen. Und zwar habe ich, also ich habe nach dem Tidal, nach dem Abschiedskonzert, sogar einen Tag danach, bin ich nach Kuba geflogen, habe da ein halbes Jahr an der Filmhochschule ein Auslandssemester gemacht und habe da unter anderem einen Spanier getroffen, Pablo, und mit dem haben wir dann Musik gemacht dort in Kuba, haben so ein bisschen, ja, humoristische Lieder geschrieben über Fidel Castro und so, und das waren tolle Lieder, aber ja, versteht halt irgendwie niemand außerhalb von Kuba den Humor so ein bisschen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, lass uns doch mal richtige Musik machen oder sagen wir ernsthafte Musik, weil das klappt gut zusammen. Und also akustisch eher. Und daraus ist dann die Band Belves entstanden. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile auch, haben auch ein Album zusammen und waren jetzt dieses Jahr im Sommer in Spanien auf Tour. Und ja, hier haben wir auch schon gespielt in Deutschland, ein paar Konzerte. Paddy hat uns dann am Bass unterstützt. Und ja, das ist auch ganz toll. Ich habe aber was mitgebracht, vielleicht kann man das auch noch laufen lassen nachher. Genau, das war so meine Aktivität nach Tidal. Das heißt, ich bin dann musikalisch schon noch ein bisschen aktiv geblieben, nicht mehr so intensiv, aber eben irgendwie doch irgendwie dran geblieben an der Musik. Und mit Boris hatte ich aber auch hin und wieder was gemacht, so ein paar Songs auch aufgenommen. Und ja, also Kontakt blieb auch bestehen. Ne?
Und Belvis ist eher jetzt in der Latino-Ecke?
Also es ist, die Texte sind teilweise Spanisch, teilweise Englisch, aber ich würde eher sagen, das ist so Folk-Pop, Indie-Folk, sowas. Ja? Also akustisch instrumentiert, da ist dann teilweise mit Harmonium, mit Glockenspiel, solche Instrumente, aber es ist eigentlich akustische Musik. Ja.
Boris?
Ja, ich bin dann irgendwann mal voll auf einen Jazzfilm gekommen und gemerkt, Saxophon ist ja auch ein scheiß cooles Instrument. Und das war dann irgendwie ziemlich dominant bei mir, so 2, 3, 4 Jahre. Und dann bin ich irgendwann aber auch wieder auf die Gitarre zurückgekommen, vor allem akustische Gitarre. Und mittlerweile mache ich dann irgendwie so ein lustiges Potpourri aus akustische Gitarre, Saxophon, Querflöte, kann ich mittlerweile auch ein bisschen. Also ich kann sozusagen so ein halbes Orchester imitieren, so wenn ich da meine Aufnahmen mache und so.
Und das macht alles?
Spielst auch Konzerte teilweise, ne?
Ja, das ist ein bisschen ein anderes Genre, so in der Kirche. Also mit meiner Frau habe ich angefangen, Gelegenheiten wie Hochzeit, Beerdigungen und Taufen zu spielen. Und ich hätte es ja nicht geglaubt, aber das ist auch der Hammer, der absolute Hammer. Also ist auch echt super, super tolle Erfahrung gewesen. Erstens der Resonanzraum. Und natürlich sind die Leute auch bei den Gelegenheiten immer sehr geöffnet. Also es ist immer so, es sind immer die Tränen geflossen und so. Und das ist auch ein toller Bereich. Also ich glaube eher so, dass die Tür in ganz viele Richtungen offen ist.
Da spielst du aber keinen Jazz in der Kirche.
Ich habe Saxophon gespielt. Doch, ich hab sogar ein Sanders-Stück mit dem Saxophon bei der Taufe von meinem Sohn gespielt, begleitet von meiner Frau im Harmonium. Das war super genial. Ja, das geht. Natürlich jetzt kein Bebop in der Kirche, das ist jetzt noch nicht bestellt worden. Kann ich auch noch gar nicht richtig.
Und die anderen Sachen spielst du eher für dich in deinem Proberaum oder in deinem Zuhause?
Ja, es hat sich dann eher so ausgeweitet auf so Jam-Sessions. Also und jetzt eben, dass ich vor ein paar Monaten angefangen habe, mir Equipment für Aufnahmen und so zu besorgen, dass ich einfach mir selber die Songs kreiere. Und da bin ich gerade so dabei, mir die Klangteppiche mit Gitarre zu machen und dann mit allem Möglichen drüber. Meine Frau spielt dann noch Piano und dann so langsam füllt sich das dann und macht auch wirklich wahnsinnig Spaß, da so zu arbeiten.
Wo hat es euch eigentlich alle hinverschlagen jetzt? Ist noch jemand hier in der Region?
Ich bin in Wendelsheim gelandet. Hätte ich auch nicht gedacht. Vor 10 Jahren hätte ich ja eher gesagt, ja, New York, Rio oder Tokio. Und jetzt ist es halt Wendelsheim. Ist aber super. Also ich glaube vielleicht gerade dadurch, so nach dem Motto, oh, wie schön ist Panama. Also wenn man wirklich mal einiges gesehen und erlebt hat, dann kommt man vielleicht auf den Trichter, dass nicht die Stadt eigentlich ausschlaggebend ist für das Erlebnis irgendwie, was man haben kann.
Sondern genau. Was hat Wendelsheim zu bieten?
Wendelsheim ist super gut. Einfach ein kleines, schnuckliges Örtle. Es ist nicht verdreckt, es ist nicht verdorben. Wir haben Ja, einfach ganz viele Sachen, die jetzt, sage ich mal, irgendeine größere Stadt oder Metropole hat, haben wir nicht. Und trotzdem kann ich irgendwie, wenn es sein muss, kurz mit dem Auto oder mit dem Rad in Tübingen oder sonst irgendwo dann kulturelle Sachen dann wahrnehmen und so. Und mit Family, ich habe 2 Kids, ist natürlich irgendwie so eine Geschichte auf dem Dorf auch sehr vorteilhaft. Ich muss ja nicht irgendwie in, was ich, Tübingen oder Stuttgart arbeiten, um meine Miete zu finanzieren. Und so kann man das ein bisschen intelligenter angehen.
Klingt irgendwie zufrieden.
Ja.
Wie sieht's bei euch aus? Nochmal eine kurze Runde, bevor wir uns dann für einen Abschlusssong entscheiden müssen.
Ja, also mich hat es auch nicht so weit weg verschlagen jetzt letztendlich. Ich bin in Stuttgart gelandet zum Studium damals und bin dann geblieben und habe jetzt eben auch Familie, 2 Kinder und ja, bin auch zufrieden.
Ich bin arbeitsbedingt seit August in Eberswalde, nordöstlich von Berlin.
So. Was schafft man da?
Ich bin Lehrer an einem Gymnasium dort und ja, bis jetzt hat sich das eigentlich ganz schön angelassen da, also natürlich weit weg von hier, von der Heimat, von Freunden und so, aber ich habe auch in Berlin etliche Freunde, die ich da besuchen gehen kann. Also insofern, ja.
Ist man schnell, auch in der Metropole.
Ja, eine halbe Stunde braucht man ungefähr mit dem Zug.
Und du?
Ja, Peter? Ich bin jetzt wieder in Heidelberg gelandet, ja, wo ich auch aufgebrochen bin. Ne? Und jetzt, ja, wer weiß, wo es mich in nächster Zeit noch hinverschlagen wird, ob es mal wieder ein Projekt im Ausland gibt oder ob es Leben in Deutschland wird. Egal wo, mir gefällt es eigentlich immer ganz gut. Vor allem die Abwechslung zwischen beiden fand ich immer sehr reizvoll und ja, bin da offen für das, was noch
kommt. Solche Jobs macht man eher dann ohne Familie,
ja? Richtig, ja. Das ist eher so ein Matrosenleben, das man da führt. Ne?
So, sehr schön. Sehr viele Einblicke in das Leben von Teidl in den letzten 15 Jahren oder noch länger. Jetzt sind wir am Ende der Stunde, nicht ohne nochmal zu erwähnen, dass das Reunion-Konzert am 28. Dezember im Epplehaus ist, 21 Uhr. Habt ihr eine Vorband dabei da?
Es ist noch in der Schwebe, ja.
Das wissen wir noch gar nicht.
Wir lassen uns überraschen, was Epplehaus da hinzaubert.
Aber da geht es ja vor allem um Teidl dann. Der Name ist irgendwas mit Fluten oder so, ja?
Hier, genau, die Gezeiten, richtig. Gezeiten, ja. Also. Passt, glaube ich, ganz gut zur Musik. Ne? Also die Dynamik, laut, leise, schön, brutal. So, ne? Also das wird von dem Namen ganz gut auf den Punkt gebracht.
Ich habe jetzt hier 3 CDs von euch rumliegen. Du hast noch eine Projekt-CD dabei. Ihr einigt euch jetzt kurz mal auf einen Song, während ich erzähle, dass das Lokalmagazin live am Montagvormittag war. Das war die letzte Sendung des Jahres, die live ist. Zweitausstrahlung dann am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Früh. Und das Ganze ist auch nachzuhören und herunterzuladen als auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Heute dürfen sogar die Songs draufbleiben, weil Teidl nicht in der GEMA ist. Und sie haben sich geeinigt auf das Album Moment und den Song Nummer 2, der Titelsong. Ist das allgemeiner Favorit?
Es war damals so ein Wendepunkt, es war so eine Erleuchtung, also für mich, als Bose mit dem Text ankam und mit dem Song, das war so der Bruch in die Eigenständigkeit rein. Also wenn man sich den Text anhört, kann man übrigens auch online machen, Teidl.de, das sind alle Texte und auch von den Konzerten Berichte und so weiter, das ist ganz nett, sich da mal reinzulesen. Also es ist so ein Moment, es geht um den Moment, Leben im Moment.
Ja. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Toi, toi, toi fürs Konzert und für alles Weitere.
Vielen Dank.
Danke.
Bis dahin. Danke.